Ja, ich freue mich wieder, dass ich wieder in Bern bei euch sein darf. Seid auch alle herzlich gegrüßt. Es war heute auch eine etwas spannende Fahrt. Wir sind noch in den Stau gekommen, aber konnten ihn dann auch umfahren. Und Gott hat immer den perfekten Zeitplan und so dürften wir auch heute rechtzeitig da sein. Ich möchte zu Beginn noch beten. Ja, Herr Jesus Christus, du siehst auch diesen Tag, den wir jetzt hinter uns haben, was wir alle erlebt haben, und ich bitte dich einfach, dass wir jetzt zur Ruhe kommen, dass wir Stille finden, dass wir in uns gehen und dass wir bereit sind, dein Wort aufzunehmen. Schenke auch mir Ruhe und Kraft und die richtigen Worte, dass ich das weitergebe, was dir auf dem Herzen liegt. Und Herr, ich möchte dir alle Ehre geben, dir allein für diesen Abend. Und dass dieser Abend auch in der Ewigkeit wiedergefunden wird. Amen. Ja, das Thema heute ist Johannes Kapitel 21, Vers 15. Liebst du mich mehr als diese? Und das ist heute eine Drei-Punkte-Predigt. Und wir finden alle drei Punkte im Johannes 21, 15. Zuerst die Frage Jesu an Simon Petrus. Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als diese? Dann der zweite Punkt ist die Antwort von Petrus. Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Und drittens der Auftrag von Jesus an Petrus. Weide meine Lämmer. Aber damit wir mal den Zusammenhang noch sehen, möchte ich mal das Kapitel von Beginn bis Vers 19 lesen. Nach diesem offenbarte Jesus sich wieder den Jüngern am See von Tiberias. Er offenbarte sich aber so: Simon Petrus und Thomas, genannt Zwilling, und Nathanael, der von Kana in Galiläa war, und die Söhne des Zebedäus und zwei andere von seinen Jüngern waren zusammen. Simon Petrus spricht zu ihnen: Ich gehe hin fischen. Sie sprechen zu ihm: Auch wir gehen mit dir. Sie gingen hinaus und stiegen in das Boot, und in jener Nacht fingen sie nichts. Als aber schon der frühe Morgen anbrach, stand Jesus am Ufer, doch wussten die Jünger nicht, dass es Jesus war. Jesus spricht nun zu ihnen: Kinder, habt ihr wohl etwas zu essen? Sie antworteten ihm: Nein. Er aber sprach zu ihnen: Werft das Netz auf der rechten Seite des Bootes aus, und ihr werdet finden. Da warfen sie es aus und konnten es von der Menge der Fische nicht mehr ziehen. Da sagte jener Jünger, den Jesus liebte, zu Petrus: Es ist der Herr. Simon Petrus nun, als er hörte, dass es der Herr sei, gürtete das Oberkleid um, denn er war nackt, und warf sich in den See. Die anderen Jünger aber kamen in dem Boot, denn sie waren nicht weit vom Land, sondern etwa 200 Ellen, und zogen das Netz mit den Fischen nach. Als sie nun ans Land ausstiegen, sehen sie ein Kohlenfeuer liegen und Fisch darauf liegen und Brot. Jesus spricht zu ihnen: Bringt her von den Fischen, die ihr jetzt gefangen habt. Da ging Simon Petrus hinauf und zog das Netz voll großer Fische, 153, auf das Land, und obwohl es so viele waren, zerriss das Netz nicht. Jesus spricht zu ihnen: Kommt her, frühstückt. Keiner aber von den Jüngern wagte ihn zu fragen: Wer bist du? Denn sie wussten, dass es der Herr war. Jesus kommt und nimmt das Brot und gibt es ihnen und ebenso den Fisch. Dies ist schon das dritte Mal, dass Jesus sich den Jüngern offenbarte, nachdem er aus den Toten auferweckt war. Als sie nun gefrühstückt hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als diese? Er spricht zu ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht er zu ihm: Weide meine Lämmer. Wieder spricht er zum zweiten Mal zu ihm: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Er spricht zu ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht er zu ihm: Hüte meine Schafe. Er spricht zum dritten Mal zu ihm: Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, dass er zum dritten Mal zu ihm sagte: Hast du mich lieb? Und sprach zu ihm: Herr, du weißt alles. Du erkennst, dass ich dich lieb habe. Jesus spricht zu ihm, weide meine Schafe. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, als du jünger warst, gürtest du dich selbst und gingst, wohin du willst. Wolltest, wenn du aber alt geworden bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und hinbringen, wohin du nicht willst. Dies aber sagte er, um anzudeuten, mit welchem Tod er Gott verherrlichen sollte. Und als er dies gesagt hatte, spricht er zu ihm, folge mir nach. Wie ist das eigentlich, wenn deine Frau dich fragt, liebst du mich? Ja, wir Männer denken uns, ja, wieso fragt sie das? Das habe ich ihr doch vor 20 Jahren mal gesagt, als ich sie geheiratet habe. Aber eine Frau will täglich das hören, will täglich wissen und spüren, dass er mich noch liebt. Ja, und vielleicht antwortest du gedankenlos, ja, Spatz, ganz klar liebe ich dich. Aber was ist, wenn sie dich zum zweiten Mal fragt, liebst du mich? Da würden wir schon etwas unruhiger werden. Habe ich irgendwas Falsches gesagt, irgendwas Falsches gemacht? Aber was ist, wenn sie dich zum dritten Mal fragt, liebst du mich? Ich glaube, dann ist es etwas Ernstes, dann müssen wir unser Buch zuschlagen, den Computer ausschalten und miteinander reden. Und wir würden uns in dem Moment sicher fragen, ja, liebe ich meine Frau wirklich? Zeige ich meiner Frau auch meine Liebe oder habe ich sie in letzter Zeit vernachlässigt? Leben wir nur noch so im Alltagstrott nebeneinander her? Und wo zwei oder drei versammelt sind, da ist ja unser Herr Jesus mitten unter uns. Und was wäre, wenn er heute durch die Reihen gehen würde und einen jeden von uns fragen würde, ja sogar dreimal fragen würde, liebst du mich? Wie würden wir, wie würdest du darauf reagieren? Und das ist ja eine sehr wichtige Frage. Es ist ja das größte Gebot. Du sollst den Herrn, deinen Gott lieben von deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen Verstand. Und Gott sieht eben zuerst nicht auf unseren Dienst, sondern auf unsere Liebe. Und das wird ja im 1. Korinther 13 beschrieben. Das heißt, wenn ich noch so gut predige, wenn ich alles über die Bibel weiß, wenn ich mein ganzes Vermögen den Armen spende, ja, wenn ich sogar mein Leben hingebe, aber wenn ich keine Liebe habe, nützt es mir nichts. Kommen wir zum ersten Punkt. Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als diese? Und jetzt ist die spannende Frage, wen meint der Herr mit diese? Sind diese einfach die anderen Jünger? Das wäre ja eigentlich am naheliegendsten. Wollte nicht gerade Petrus immer der Erste sein, der Größte, der Beste? Und die Nacht der Gefangennahme Jesu am Ölberg machte Petrus große Versprechungen. Ich schlage Matthäus 26 auf, ab Vers 31. Darauf spricht Jesus zu ihnen: Ihr werdet euch alle in dieser Nacht an mir ärgern. Denn es steht geschrieben, ich werde den Hirten schlagen und die Schafe der Herden werden zerstreut werden. Nachdem ich aber auferweckt sein werde, werde ich vor euch hingehen nach Galiläa. Also das ist auch der Grund, warum die Jünger am See von Genezareth waren, weil der auferstandene Herr sie nach Galiläa geschickt hatte. Petrus aber antwortete und sprach zu ihm: Wenn sich alle an dir ärgern werden, ich werde mich niemals ärgern. Und das ist eigentlich dieser Schlüssel für mehr als diese. Petrus dachte, wenn sich alle an ihm ärgern, er nicht. Jesus sprach zu ihm: Wahrlich, ich sage dir, dass du in dieser Nacht, ehe der Hahn kräht, mich dreimal verleugnen wirst. Also Jesus sagt diese Verleugnung voraus. Petrus spricht zu ihm: Selbst wenn ich mit dir sterben müsste, werde ich dich nicht verleugnen. Ebenso sprachen auch alle Jünger. Und wir wissen, wie die Geschichte ausging. Alle Jünger flohen und Petrus verleugnete den Herrn dreimal, damit er sein Leben rettete. Aber doch in diesem Moment meinte es Petrus wirklich ernst, wirklich aufrichtig. Und das, er liebte auch den Herrn wirklich von ganzem Herzen. Und er bewies auch seine Bereitschaft, für den Herrn zu sterben, als er im Garten Gethsemane das Schwert ergriff und gegen eine Übermacht antrat. Und Petrus gab auch nicht auf, als der Herr gefangen genommen wurde und als alle Jünger geflohen waren. Er folgte heimlich Jesus zusammen mit Johannes nach bis zum Hof des Hohen Priesters. Und weil Johannes am Hof des Priesters bekannt war, ließ der Torhüter sie hinein. Also Petrus folgte sogar dem Herrn bis in die Höhle des Löwen. Aber dann wurde das Tor geschlossen und er steckte in der Falle. Wenn er nun entdeckt würde, dann wäre er sicher verhaftet worden. Man konnte ihm Widerstand gegen die Obrigkeit vorwerfen. Körperverletzung, er hatte ja dem Knecht des hohen Priesters Malchus das Ohr abgehaut. Und wer würde sich schon um einen unbedeutenden Fischer kümmern, wenn der zum Tode verurteilt wird? Aus Galiläa, da kamen doch eh nur diese Unruhestifter und Anverführer. Und nun saß er mit anderen im Hof und wärmte sich am Feuer. Es war ja die Zeit des Passas, also März, April. Und ich weiß aus eigener Erfahrung, dass es da in Jerusalem abends sehr kalt wird. Also da muss man dann seinen dicken Vlies anziehen. Aber es kann eben gefährlich sein, wenn man mit den falschen Menschen am Feuer sitzt. Und plötzlich entdeckt ihn die Magd des hohen Priesters und stellt ihn bloß. Matthäus 26, 69, auch du warst mit Jesus, dem Galiläer. Und vor dieser einfachen Frau knickt Petrus plötzlich ein. Jetzt kann er nicht mit dem Schwert auf diese Frau dreinschlagen. Und das hatte er auch sicher nicht mehr bei sich dabei. Er konnte auch nicht weglaufen, denn das Tor war geschlossen. Er war gefangen im Hof. Und jetzt musste er sie irgendwie zum Schweigen bringen, bevor alle auf ihn aufmerksam würden. Und zuerst wollte er den Einwand dieser Magd einfach wegwischen. Er aber leugnete vor allen und sprach, ich weiß nicht, was du sagst. Also eigentlich versucht Petrus, diese Frau so hinzustellen, als wüsste sie nicht, was sie sagt, als wäre sie dumm, als würde sie ihn mit jemand anderem verwechseln. Er verlässt nun die Runde in Richtung Torgebäude, hofft nach einer Möglichkeit, dass er irgendwie hinauskommt. Und nun wurde er von einer anderen Magd entdeckt. Als er aber in das Torgebäude hinausgegangen war, sah ihn eine andere und sie spricht zu denen, die dort waren. Auch dieser war mit Jesus, dem Nazaräer. Und wieder leugnete er mit einem Eid, ich kenne den Menschen nicht. Also Petrus steigerte sich in seiner Verleugnung. Er gab nun sogar einen Eid auf Gott ab, dass er Jesus nicht kennt. Er bezeichnet Jesus als den Menschen, diesen Menschen da. Aber sein galiläischer Akzent, der verriet ihn und nun erkannten ihn immer mehr. Kurz nachher aber traten die Umstehenden herbei und sprachen zu Petrus, wahrhaftig, auch du bist einer von ihnen, denn auch deine Sprache verrät dich. Und nun in absoluter Panik steigert Petrus seine Verleugnung noch einmal. Da fing er an, sich zu verfluchen und zu schwören, ich kenne den Menschen nicht. Sich zu verfluchen, da würde man so auf Schweizerdeutsch sagen, Gott verdamme. Das ist eigentlich ein furchtbarer Ausdruck. Gott verdamme mich. Ein Mensch verflucht sich selbst. Doch mit dieser heftigen Reaktion konnte Petrus die Anwesenden überzeugen. Und dann heißt es, Petrus gedachte des Wortes Jesus, der gesagt hatte, ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und er ging hinaus und weinte bitterlich. Was wäre eigentlich, wenn wir einen Hahn bei uns haben würde, der jedes Mal kräht, wenn wir den Herrn verleugnen? Ich glaube, wir würden den Gockel bald den Hals umdrehen. Und ich glaube, sehr oft verleugnen wir den Herrn ganz einfach deswegen, weil wir schweigen und uns zu selten zu ihm bekennen. Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als diese? Aber es gibt auch noch eine andere interessante Auslegung, die meint, dass diese sich auf die Fische bezieht. Liebst du mich mehr als diese Fische? Und der Herr spricht Petrus mit seinem ursprünglichen Namen an, Simon, Sohn des Johannes. Aber Jesus wollte aus diesen unbedeutenden Fischer aus Galiläa einen Felsen machen. Und deswegen gab er dem Petrus einen neuen Namen, eben Petrus oder Kephas, aramäisch, Stein oder Fels. Aber auch ich sage dir, dass du bist Petrus und auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen und des Hades Pforten werden sie nicht überwältigen. Also Jesus hatte den Fischer Simon berufen zum Apostel und er wollte ihn zu einem Felsen machen, auf dem er seine Gemeinde baute. Und sollte Petrus jetzt wieder dieser einfache Fischer Simon, Sohn des Johannes werden, zu einem Niemand. Und es war ja auch Petrus, der diese Idee hatte, wir gehen hinfischen. Und durch die Hilfe des Herrn machten sie einen Riesenfang, 153 Fische. Also irgendeiner der Jünger, der hatte sich noch die Mühe gemacht und hat alle Fische gezählt. Und Johannes, der nach über 60 Jahren dieses Evangelium geschrieben hat, nach dieser Begebenheit, konnte sich noch genau an die Anzahl der Fische erinnern. Ich meine, er war ja auch selbst ein Fischer. Ich weiß auch nicht, haben wir einen Angler unter uns? Also ich glaube, wenn wir irgendeinen Angler fragen und ihn fragen, wie lang der längste Fisch war, den er gefangen hatte, ich glaube, der wüsste sofort auf dem Zentimeter genau, wie lang dieser war und wie schwer er gewesen ist. Ich glaube, so Fischen, das ist so ein bisschen wie Spielsucht. Man hofft immer auf den großen Fang, und wenn man ihn endlich mal gemacht hat, dann will man es wiederholen. Und Petrus, der liebte seinen Beruf sicher sehr. Ja, so auf dem Wasser sein, in der herrlichen Natur, die wunderbaren Sonnenaufgänge am See miterleben. Und Petrus hatte jetzt drei spannende Jahre mit dem Herrn erlebt. Sollte er jetzt nicht wieder einfach zurück in seinen geliebten Beruf gehen? Und ich meine, der Herr konnte ihn doch eh nicht gebrauchen. Er hatte ja so versagt. Und was würde es das bedeuten, dem Herrn nachfolgen? Das heißt ja, alles aufgeben, ständig unterwegs sein, ständig in Gefahr, sich in den Großstädten Jerusalem und Rom aufhalten, so weit entfernt von seinem geliebten See. Und ich muss zugeben, mir würde es auch sehr schwer fallen, vom schönen Bodensee wegzuziehen in eine Großstadt. Und wäre es nicht viel schöner, mit seiner Familie zusammen zu sein, Kinder groß zu sein, ziehen und ihnen einmal von den Erlebnissen mit Jesus zu erzählen? Liebst du mich mehr als diese Fische? Und wie schnell gibt es in unserem Leben etwas, das wir mehr lieben als den Herrn? Vielleicht ist es unser Partner. Viele bekehren sich nicht, weil sie Angst haben, dann deswegen ihren Freund oder ihren Mann zu verlieren. Vielleicht liebt der eine seinen Beruf mehr, sein Haus, sein Hobby. Ja, wir müssen immer wieder uns prüfen, was ist in unserem Leben auf dem ersten Platz? Liebst du mich mehr als diese? Und dieses Thema, das könnte man jetzt wunderbar benutzen, das für so eine flammende Predigt zu halten, ja, die Gemeinde wieder ganz neu zur Liebe und Hingabe aufzufordern. Willst du den Herrn von ganzem Herzen lieben? Sag doch jetzt ja, ich will ihn lieben. Nur ist diese Aussage ziemlich wertlos, wenn sie nicht wirklich durch den Heiligen Geist gewirkt ist. Wie ist das mit den guten Vorsätzen? Wie lang halten sie an? Es hat mal jemand gesagt, die guten Vorsätze an Silvester sind die erste Enttäuschung im neuen Jahr. Und sag nicht so schnell, ich liebe den Herrn. Weil sonst kann es sein, dass der Herr dich fragt, liebst du mich mehr als Petrus? Und wie schön sehen wir auch die Liebe des Petrus in diesem Kapitel. Als Johannes im Boot sagte, es ist der Herr, sprang Petrus sofort auf ins Wasser und schwamm an Land, um sogleich beim Herrn zu sein. Und Petrus wollte für den Herrn sterben und er starb auch an seinem Lebensende für den Herrn. So wie es der Herr ihm auch in diesem Kapitel angekündigt hatte. Vermutlich wurde Petrus unter Kaiser Nero gekreuzigt. Aber trotzdem wagte Petrus es nicht mehr zu sagen, ich liebe dich. Weil eins hatte Petrus gelernt, nicht mehr auf sich selbst und seinen vollmundigen Versprechen zu vertrauen. Er wusste, dass wenn die Liebe auf seiner eigenen Kraft beruht, dass er niemals dazu in der Lage sein wird, dieses Versprechen zu halten. Petrus steigerte sich bei seinen dreimaligen Verleugnungen, aber Jesus schwächte jedes Mal diese Frage etwas ab. Zuerst fragte er, liebst du mich mehr als diese? Dann nur noch, liebst du mich? Und beim dritten Mal, hast du mich lieb? Und Petrus antwortet jedes Mal gleich mit, du weißt, dass ich dich lieb habe. Und in der deutschen Sprache ist dieser Gegensatz zwischen liebst du mich und liebhaben nicht so stark, weil wir jeweils das Wort Liebe dafür benutzen. Aber im Griechischen werden zwei verschiedene Begriffe verwendet. Petrus benutzt immer das Wort Phileo, das man vielleicht auch eher mit gern haben übersetzen könnte. Das ist so einfach die Freundesliebe, eine Liebe mit Bedingungen. Ich habe dich gern, weil wir gemeinsame Interessen haben, weil du gut zu mir bist, mir hilfst, weil du mich liebst. Aber diese Phileo-Liebe, die endet, wenn der andere mich enttäuscht. Aber der Jesus benutzt bei seinen ersten beiden Fragen das griechische Wort Agapao. Und das ist eben diese göttliche Liebe. Die christliche Liebe, die Feindesliebe, die bedingungslose Liebe. Also eigentlich diese 1. Korinther 13 Liebe, die alles erträgt, alles glaubt, alles hofft, alles erduldet. Und Petrus traute sich eben nicht mehr diese göttliche Liebe zu. Und Jesus kam ihm zum Schluss dann mit Phileo entgegen. Und dann bricht es aus Petrus raus, Herr, du weißt alles, du erkennst, dass ich dich lieb habe. Und Petrus hatte gelernt, dass er sich nicht einmal selbst kennt. Der Herr kannte ihn von Anfang an viel besser als er sich selbst. Und ich bin so dankbar, dass der Herr Jesus sich damit begnügt, wenn wir sagen, ich habe dich lieb. Weil eins wurde durch den Sündenfall vor allem zerstört, und das ist die Fähigkeit zu echter Liebe. Auch wenn mein Innerstes, mein Herz, den Herrn von ganzem Herzen lieben will, mein Fleisch ist dazu nicht in der Lage. Deswegen sagt auch der Herr, wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt, der Geist zwar ist willig, das Fleisch aber schwach. Und das ist ebenso wichtig, nicht ich liebe den Herrn, der Herr liebt mich. Und der Herr ist es auch, der mir die Kraft schenkt, ihn zu lieben. Und bevor Petrus seine großspurigen Ansagen machte, sprach der Herr Jesus zu ihm, Simon, Simon, siehe, der Satan hat euer Begehrt, euch zu sichten wie den Weizen. Ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und wenn du einst zurückgekehrt bist, so stärke deine Brüder. Und ist das nicht wunderbar, dass wir im Himmel einen hohen Priester haben, Jesus Christus, der für dich betet, auch für mich betet, dass unser Glaube nicht aufhöre. So wie es auch im Hebräer 4, Vers 15 heißt, wir haben einen hohen Priester, der Mitleid mit unseren Schwachheiten hat. Und wenn wir noch so schwach sind, wenn wir immer wieder versagen, wenn wir letztendlich die richtige Herzenshaltung zum Herrn haben, dann stellt uns der Herr auch wieder her. Dann gibt er uns auch wieder die Kraft, dass wir den nächsten Schritt im Glauben gehen können, in der Nachfolge. Und der Herr Jesus Christus bringt seine Herde sicher ans Ziel. Kommen wir zum dritten Punkt. Weide meine Lämmer. Der Herr gibt Petrus nun einen neuen Auftrag, weide meine Lämmer. Wäre es eigentlich nicht verständlicher, wenn er zu Petrus gesagt hatte, komm, du kannst deine Sachen packen, ich will dich nicht mehr sehen, Jemand, der mich so enttäuscht hat, ist für diese Position nicht geeignet. Also so jemandem wie dich kann ich meine Herde nicht anvertrauen. Was würdest du zu jemandem sagen, der dich so enttäuscht hat? Und Jesus kehrt jetzt nicht einfach diese Angelegenheit unter den Teppich. Er spricht sie an, aber trotzdem macht er Petrus keine Vorwürfe, sondern er fragt ihn nach seiner Liebe. Warum? Weil die Frage, liebst du mich, stellt nur jemand, dem es wichtig ist, dass er dich auch liebt. Diese Frage stellt nur jemand, der dich liebt und dem es wichtig ist, dass er auch die Antwort darauf kennt. Und die Liebe ist der Kern, die Grundlage einer Beziehung. Und wenn eben die Liebe stimmt, dann stimmt auch der Rest. Und dann kommt auch der Rest wieder in Ordnung. Und nun ruft der Herr ihn wieder in den Dienst. Jesus vertraut ihm seine Schafe an, weil die Liebe zeigt sich eben auch im Dienst. Und der Herr, der will uns auch etwas zum Tun geben. Ursprünglich berief ja der Herr den Petrus dazu, ein Menschenfischer zu werden. In Matthäus 4, Vers 18 heißt es, als er aber am See von Galiläa entlang ging, sah er zwei Brüder, Simon genannt Petrus und Andreas seinen Bruder, die ein Netz in den See warfen, denn sie waren Fischer. Und er spricht zu ihnen, kommt mir nach und ich werde euch zu Menschenfischern machen. Der Menschenfischer ist ja ein Bild für jemand, der Menschen zu Jesus Christus führt. Also eigentlich ein Bild für einen Evangelisten oder Missionar. Aber nun soll Petrus auch ein Hirte werden. Weil es genügt eben nicht nur Schafe zu kaufen und Schafe zu besitzen, sondern sie müssen auch intensiv betreut und gepflegt werden, sonst werden sie sehr schnell krank. Und ich glaube, dass das Amt eines Hirten vielleicht die schwierigste Aufgabe in einer Gemeinde ist. Und gute Hirten sind auch eine Seltenheit. Und was ist nun der Auftrag eines Hirten genau? Und zwar gibt der Herr Jesus dem Petrus drei verschiedene Aufträge. Weide meine Lämmer, hüte meine Schafe, weide meine Schafe. Jetzt könnten wir oberflächlich sagen, das ist ja eigentlich dreimal das Gleiche. Dass Jesus einfach sagt, kümmere dich um meine Herde. Aber wenn man ganz genau hinsieht, dann sind das drei ganz unterschiedliche Aufgaben. Zuerst heißt es, weide meine Lämmer. Der Auftrag des Hirten ist es, seine Schafe zu weiden. Er soll sie eben nicht in die Wüste schicken, sondern, wie es auch im Psalm 23 so schön beschrieben ist, er soll sie auf grünen Auen lagern und zu stillem Wasser führen. Und die grünen Auen, das sind eben die saftigen Wiesen, die durchsetzt sind mit gesunden Kräutern. Das sind sozusagen die Weiden, wie sie die glücklichen Kühe auf die Almen im Berner Oberland haben. Und das ist letztendlich ein Bild für eine gesunde und abwechslungsreiche geistliche Nahrung. Und ich glaube, diese richtige, gute geistliche Nahrung, eine gute biblische Lehre, eine gute Theologie, ist neben dem Gebet das Wichtigste, was eine Gemeinde braucht. Nun heißt es aber hier, weide meine Lämmer. Und ein Lamm, das ist ja ein junges Schaf von bis zu einem Jahr. Und das ist natürlich ein Bild für Menschen, die neu zum Glauben gekommen sind. Und zu diesem Zeitpunkt sind sie geistlich gesehen ja noch Babys. Und sie müssen mit der nötigen geistlichen Nahrung versorgt werden, damit sie wachsen. Und da schreibt ja auch Petrus im 1. Petrusbrief, Kapitel 2, Vers 2, seid wie neugeborene Kinder, begierig nach der vernünftigen, unverfälschten Milch, damit ihr durch sie wachset zur Errettung. Also nur mit dieser richtigen Nahrung kann jemand vom geistlichen Säugling zum Jüngling, zum Mann und zum Vater in Christo werden. Und Petrus sagt, wir sollen begierig werden nach dieser vernünftigen, unverfälschten Milch, damit wir eben wachsen. Der zweite Auftrag ist, hüte meine Schafe. Und mit Schafe sind nun alle Gläubigen gemeint. Und dieser Hütedienst, das ist auch eine der wichtigsten Aufgaben des Hirten. Und wir finden auch in den Petrusbriefen gute Beispiele, wo er diesen Auftrag umsetzt. Und zuerst einmal beschützt der Hirte die Herde von außen gegen alle Feinde, gegen die Wölfe und Diebe, was ja ein Bild für die Irrlehrer ist. Und zum Beispiel geht ja der zweite Petrusbrief ganz auf allerschärfste Art gegen Irrlehrer vor. Er deckt sozusagen schonungslos das sündige Treiben der Irrlehrer auf und bereitet auch die Gemeinde auf dem Abfall in der Endzeit vor. Aber zum Hütedienst gehört auch, dass man verlorenen Schafen hinterhergeht, also Schafe, die sich von der Herde entfernt haben. Und das schreibt zum Beispiel Petrus im 1. Petrusbrief, Kapitel 2, Vers 25. Denn ihr gingt in der Irre wie Schafe, aber ihr seid jetzt zurückgekehrt zu dem Hirten und Aufseher eurer Seelen. Das ist auch noch wichtig. Der Hirte führt nicht die Schafe zu sich selbst, sondern er führt die Schafe zu Jesus zurück. Weil er ist der wahre Hirte und Aufseher eurer Seelen. Und das ist noch interessant, dass Seele auf Griechisch Psyche heißt. Also Jesus Christus ist der Aufseher unserer Seelen. Also er ist eigentlich unser Psychiater. Aber dann gehört auch zu dem Hütedienst dazu, dass der Hirte durch die Herde geht und die Schafe besieht und betreut. Gibt es Schafe, die schwach oder krank sind? Gibt es Schafe, die Ermutigung und Beistand brauchen, also Seelsorge brauchen? Gibt es Schafe, die sich streiten und vielleicht Ermahnung brauchen? Auch das ist Seelsorge. Also wir sehen, dass das Hirtenamt eine sehr schwierige Aufgabe ist. Es braucht Liebe, aber es braucht auch Festigkeit, auch Mut. Es braucht das richtige Fingerspitzengefühl, das richtige Wort zur rechten Zeit. Und eben Hirte zu sein, ist kein dankbarer Job. Man investiert viel Zeit und Energie und bekommt oft sehr wenig Anerkennung dafür. Aber wir dürfen auch wissen, dass der wahre Hirte unser Herr Jesus Christus ist. Er hat gesagt, ich bin der gute Hirte und der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Und er ist eben auch der Hirte des Hirten und wir dürfen auch alle unsere Sorgen und Probleme auf ihn werfen. Und Petrus gab diesen Hirtenauftrag auch an die Ältesten der Gemeinde weiter. 1. Petrus 5, Vers 2. Hütet die Herde Gottes, die bei euch ist, nicht aus Zwang, sondern freiwillig, gottgemäß, auch nicht aus schändlicher Gewinnsucht, sondern bereitwillig. Aber dieser Hirtendienst ist eben nicht nur Auftrag für den Ältesten, für die Ältesten, sondern Seelsorge ist etwas, was uns alle angeht. Wir sollen auch gegenseitig auf unsere Brüder und Schwestern achten, weil wir brauchen nicht gerade einen Arzt, um mal jemand ein Pflaster anzubringen, also seelsorgerlich gesprochen mal ein Trostpflaster zu geben. Kommen wir zum dritten Punkt, weide meine Schafe. Der Hirte soll also nicht nur Lämmer, die neu zum Glauben gekommen sind, weiden, sondern auch die Schafe, also alle Gläubigen. Das heißt, so wie wir täglich essen, so brauchen wir auch täglich unsere geistliche Nahrung. Und es genügt eben nicht einmal so die wichtigsten Lehren gehört und verstanden zu haben, sondern wir müssen uns beständig immer wieder mit dem Wort auseinandersetzen. Weil es geht eben nicht nur um das Verstehen, es geht auch um das Umsetzen im Leben. Und das ist auch interessant, dass Petrus im 2. Petrusbrief, Kapitel 1, ab Vers 12 schreibt, deshalb will ich Sorge tragen, euch immer an diese Dinge zu erinnern, obwohl ihr sie wisst und in der bei euch vorhandenen Wahrheit gestärkt sein. Ich halte es aber für recht, solange ich in diesem Zelt bin, euch durch Erinnerungen aufzuwecken. Also auch Petrus wiederholte immer wieder die wichtigsten Lehren und prägte sie seinen Schafen ein. Und es begann mit dem Auftrag, weide meine Lämmer. Und nun heißt es, weide meine Schafe. Am Anfang gibt man einem Baby Milch zu trinken, aber später sollen sie einmal feste Speise essen können. Und auch geistlich gesehen heißt es, dass man zuerst mit den Glaubensgrundlagen beginnt, aber später soll man eben auch in die Tiefe gehen. Also ein Gläubiger, der soll nicht an der Milchflasche hängen bleiben. Und Paulus schreibt ja im 1. Korintherbrief, Kapitel 3, Vers 2, ich habe euch Milch zu trinken gegeben, nicht feste Speise, denn ihr vermochtet es noch nicht. Und in Hebräer 5, Vers 12 heißt es, denn während ihr der Zeit nach Lehrer sein solltet, habt ihr wieder nötig, dass man euch lehre, was die Anfangsgründe der Aussprüche Gottes sind, und ihr seid solche geworden, die Milch nötig haben und nicht feste Speise. Und was ist nun diese feste Speise? Das ist einerseits mal das geistliche Reifen und Wachsen, dass wir wachsen in der Heiligung, dass wir wachsen in der Erkenntnis, in der Liebe, in dem Geheimnis der Gottseligkeit, sozusagen dieses Leben in Christus. Das behandelt ja dann Petrus im 1. Kapitel des 2. Petrusbriefes. Aber dann sollen wir uns auch in das prophetische Wort hinein vertiefen. So heißt es im 2. Petrus 1, Vers 19, und so besitzen wir das prophetische Wort umso fester, und er tut gut daran, darauf zu achten, als auf eine Lampe, die an einem dunklen Ort leuchtet, bis der Tag anbricht und der Morgenstern in euren Herzen aufgeht. Gott hat seiner Gemeinde die Zukunft vorhergesagt, damit wir uns auch darauf vorbereiten können, dass wir die Zeichen der Zeit deuten können. Und wir sollen einerseits vorbereitet sein auf die Wiederkunft des Herrn, dann, wenn eben der Tag anbricht und der Morgenstern, unser Herr Jesus Christus, wiederkommt. Aber das prophetische Wort ist auch die Lampe am dunklen Ort, die uns eben auch Orientierung gibt, wenn die Dunkelheit, die Trübsaler der antichristlichen Endzeit auf uns zukommen. Und wir sollen auch bereit sein für Verfolgung. Auch hier in Europa können und werden sich auch die Zeiten ändern. Und letztendlich heißt auch feste Speise, standhaft sein im Leiden, ausharren in schwierigen Situationen und dem Herrn auf dem Weg des Kreuzes nachfolgen. Letztendlich ist der erste Petrusbrief ein Brief an die verfolgte Gemeinde. Und es geht dort in diesem Brief um das Thema, das Leiden des Christen, das Ausharren im Leiden. Und letztendlich können wir nur standhaft im Leiden sein, wenn wir auf Jesus blicken. Wenn wir verstehen, was er für uns gelitten hat und wir deswegen seinem Beispiel nachfolgen. Und im 1. Petrusbrief, Kapitel 2, Vers 21, sagt Petrus, denn hierzu seid ihr berufen worden, denn auch Christus hat für euch gelitten und euch ein Beispiel hinterlassen, damit ihr seinen Fußspuren nachfolgt. Ich möchte nochmal zusammenfassen. Als Jesus diese Frage gestellt hat, liebst du mich mehr als diese? Dann geht es eben um diese Frage der Liebe zum Herrn. Und dabei ist es eben wichtig, dass unsere Herzenshaltung stimmt. Wir sollen einerseits nicht selbstüberheblich sein und denken, wir sind besser als die anderen. Wir sollen aber auch nicht die Fische lieber haben als den Herrn. Als Petrus antwortete, du weißt, dass ich dich lieb habe, war es ihm bewusst, dass wir als sündige Menschen nicht die Fähigkeit haben zu echter Liebe. Wir müssen uns vom Herrn diese göttliche Liebe immer wieder schenken lassen. Und das Wunderbare ist auch, dass wir wissen dürfen, wir haben einen hohen Priester, der für uns betet, dass unser Glaube nicht aufhöre. Und drittens, bei dem Auftrag Jesu an Petrus, weide meine Lämmer, Da ist das Wunderbare, dass uns der Herr auch etwas zu tun gibt, dass wir eine Möglichkeit haben, dass wir unsere Liebe zeigen können. Und in Petrus gab er eben diesen verantwortungsvollen Auftrag des Hirtendienstes, die Gemeinde mit guter geistlicher Nahrung zu versorgen und sie zu behüten. Und wie wichtig ist es, dass wir uns geistlich und regelmäßig richtig ernähren. Amen. Ich möchte noch beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir für dein wunderbares Wort. Wir danken dir für dieses lebendige Wasser, das wir haben dürfen, mit dem du uns immer wieder erquickst, dass du uns so reichlich und gute und vielseitige Nahrung gibst, damit wir auf alle Lebenssituationen vorbereitet sind. Und jetzt hilf einfach, dass wir immer näher zu dir kommen, dass wir das erkennen, wie sehr du uns liebst und dass wir uns von dir diese Liebe schenken lassen, diese göttliche Liebe in uns, weil wir können es nicht. Amen. Dann möchte ich noch zum Abschluss den Segen sprechen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. Einen Frieden, der höher ist als alle Vernunft. Und Herr, ich bitte dich jetzt für einen jeden von uns, dass du uns bewahrst auf dem Nachhauseweg, dass wir ganz neu wieder deine Liebe entdecken, dein Wort entdecken. Ja, wir wollen dir auch diesen Abend wieder zurückgeben, in deine Hände legen. Es ist dein Heiliger Geist, der uns verändern will und der es auch tut durch dein Wort. Alle Ehre gebührt dir allein. Amen. Ich wünsche euch eine gesegnete Woche.